Große Töchter ist nur durch Unterstützung von Hörerinnen und Hörern möglich. Wenn ihr Große Töchter gut findet und den Podcast gerne hört, dann könnt ihr dazu beitragen, dass es ihn weitergibt und dass er besser wird. Und zwar auf steadyhqw.com/großetöchterpodcast oder auf der neuen Homepage großetöchter-podcast.at, wenn ihr da auf den zweiten Tab unterstützen klickt. Da könnt ihr Große Töchter mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen, worüber ich mich sehr freuen würde. Als Dankeschön gibt's einen Newsletter und bald auch Goodies. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Auch wenn wir immer gefragt werden, warum jetzt? Warum jetzt schweigen?
Es ist natürlich mehr Arbeit, die eigene Gesellschaft, das eigene Weltbild zu hinterfragen, Strukturen, Hierarchien, als einfach mitzuschwimmen und zu schauen, dass ich mich auf die Seite von ein paar Platzhirschen und Silberrücken schlage, um dann in deren Schatten halt dann auch vielleicht ein angenehmes Leben zu führen.
Nicht alle Männer wollen Karriere machen. Es gibt sehr viele Männer, die sagen, sie werden lieber ein fürsorglicher Vater und Familienmensch. Die Gesellschaft lässt das aber nicht zu.
Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass so wenig passiert ist, dass wir immer noch da stehen, wo wir sind.
Das ist ja auch ein Vorbild sein, wo man sagt, ich springe über meinen Schatten, damit andere junge Frauen sehen, die hat das auch einfach über ihren Schatten gesprungen und hat was gemacht. Dann kann ich sie eigentlich auch.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Große Töchter. Zu Beginn möchte ich wie in jeder Folge meinen zwei neuen Patrons danken. Das sind dieses Mal Sophie und Anna. Wenn ihr Große Töchter auch unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf steadyhqw.com/großetöchterpodcast oder auf der neuen Homepage großetöchter-podcast.at, und zwar, wenn ihr dort auf Unterstützen klickt. Und gute Nachricht, die Goodies sind jetzt auch da und sie werden nächste Woche verschickt, also schaut mal auf Steady, dann könnt ihr sie auch kriegen. Zum Beispiel gibt es eine Mehltierstasse oder eine Tasche mit dem Aufdruck Große Tochter. Mir haben auch einige Leute geschrieben, dass sie den Podcast gerne unterstützen wollen, aber keine Goodies möchten, weil sie quasi eh schon genug Zeug daheim rumliegen haben. Deshalb gibt es zusätzlich zu den Paketen, für die man Goodies kriegt, auch Pakete ohne Goodies. Ich freue mich sehr, dass ihr zwischen Ibiza-Gate und Regierungskrise auf der einen Seite und Europawahl morgen auf der anderen Seite, übrigens Side Note, bitte, bitte hingehen und eine Stimme abgeben. Ja, dass ihr zwischen diesen zwei politischen Großereignissen, um es mal euphemistisch zu formulieren, Zeit gefunden habt, euch den Podcast hier anzuhören. Ihr werdet es auch ganz bestimmt nicht bereuen, denn heute ist die großartige Bianca Jankowska zu Gast. Ihr kennt sie vielleicht von Instagram als @groschenphilosophin oder von ihrem Blog groschenphilosophin.at. Sie hat aber auch vor kurzem ein Buch geschrieben und dieses Buch heißt das Millennial Manifest, wo sie sich damit auseinandersetzt, wie ausbeuterisch selbstständige und unselbstständige Arbeit im Spätkapitalismus organisiert ist, mit den soziopolitischen Konsequenzen und Auswirkungen und Implikationen von Social Media, insbesondere Instagram. Und sie schreibt darüber, was das alles mit der Generation der Millennials zu tun hat. Unter anderem ihr Buch bespreche ich in dieser Folge. Es geht aber weitreichender um ihr Autorinnen- und Journalistinnen-Dasein. Es geht um die Grenze zwischen Selbstvermarktung und Selbstausbeutung. Es geht um Zusammenhänge von Neoliberalismus und Solopreneurship, das auf Instagram auch performt wird. Und es geht auch darum, was das mit Geschlecht und Geschlechterbildern zu tun hat. Viel Spaß mit dem Interview. Hallo Bianca.
Hallo Beatrice.
Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Das freut mich sehr.
Ja, ich freue mich auch schon, was wir heute jetzt alles besprechen werden. Ich muss mich auch gleich noch räuspern, weil ich bin leicht halb krank, so wie eigentlich schon das letzte Mal.
Oh nein, du Arme.
Ja, aber so, ich glaube, jetzt geht's wieder.
Okay, also ich beginne immer mit, wer bist du und was machst du?
Genau, darauf habe ich mich auch ganz klar vorbereitet. wer bin ich und was mache ich? Das frage ich mich eigentlich jeden Tag. Mhm. Ich bin auf jeden Fall, steht das in meinem Reisepass, Bianca Jankowska, 27 Jahre alt, gebürtige Wienerin, lebe allerdings seit knapp 4 Jahren in Deutschland. Vielleicht hört man das auch schon ein bisschen so, dass ich so den Wiener Dialekt abgelegt habe, wenn ich so das S so weich ausspreche.
Du musst dich aber schon sehr bemühen.
Genau, ich muss mich schon sehr bemühen. Mhm. Und die Leute fragen mich auch immer noch auf der Straße, wenn ich irgendwo, weißt du, so Leute treffe, und bist du auf Urlaub? Bist du jetzt hier so auf Urlaub, weil du dir das Theaterstück anschaust? Und ich so, nein, ich wohne eigentlich schon seit 4 Jahren da. Aber hat nicht so wirklich abgefärbt. Warum bin ich nach Deutschland? Beruflich. Aus beruflichen Gründen. Mhm. Genau, ich habe in einem großen Medienhaus gearbeitet, festangestellt, bei einem Startup gearbeitet und habe mich dann vor 2 Jahren selbstständig gemacht als, ja, das war's eigentlich. Ich würde sagen, ich bin ein Mini-Medienunternehmen. Ich betreibe Groschenphilosophin.at seit bald 5 Jahren und schreibe über die soziopolitische Dimension von Social Media. Ich schreibe über Spätkapitalismus, über Ausbeutung auch in der Selbstständigkeit und natürlich in der Anstellung. Genau, ich versuche so ehrliche Einblicke hinter die Kulissen zu ermöglichen ins Leben einer Autorin wie möglich.
Mhm. Und du hast jetzt einen Podcast auch, der heißt Beides bei Nature, über den wir schon mal gesprochen haben in diesem Podcast.
Ja, ich hab mich sehr gefreut, dass ihr den erwähnt habt. Genau, ich habe einen Podcast selber auch, Beides bei Nature, den kann man allerdings nur hören, wenn man mich auf Steady unterstützt. Das ist so mein Finanzierungsmodell, vielleicht kommen wir dazu noch später. Ich habe nämlich mit dem klassischen Journalismus vor ungefähr einem Jahr ganz aufgehört. Und genau, habe eben diesen Weg gewählt, der unabhängigen Medienproduktion. Und das funktioniert soweit auch sehr gut.
Ich muss sagen, ich bin ja sehr aufgeregt. Freue mich sehr, dass du zu Gast bist, weil ich bin ein ziemlicher Fan und verfolge schon länger, was du so schreibst und habe ganz oft schon das Gefühl, du bist ein bisschen so eine Schwester im Geiste. Ich habe versucht, die Fragen, die ich an dich habe, so halbwegs zu sortieren. Aber es gibt halt voll viel Dinge, die ich mit dir besprechen möchte. Aber beginnen wir am Anfang. Ja? Also du schreibst in letzter Zeit sehr viel über die Leiden des Selbstständigseins und über Selbstausbeutung, zum Beispiel darüber, dass es keine Krankenstände oder so gibt. Also du hast gerade vorher gesagt, du bist auch heute angeschlagen.
Ja.
Und deshalb beginnen wir vielleicht damit, weil heute am Tag der Aufnahme ist ein Feiertag und wir arbeiten. Wie passend ist das?
Ja. Exakt. ich habe ja immer so die Devise online, ja, arbeite weniger und was die Teilzeit arbeiten und so. In der Praxis hat das bei mir, um jetzt mal wirklich ehrlich zu sein, so ausgesehen, dass ich die letzten 14 Tage, glaube ich, durchgearbeitet habe, außer diesen Sonntag. Ich kann mich gerade nicht mehr an den letzten freien Tag so wirklich erinnern. Also doch den Sonntag, aber das war halt so kurz, dass ich trotzdem darüber nachgedacht habe, was jetzt wieder so auf mich zukommt. Manchmal geht's halt einfach nicht, dass man alle seine Corporate-Aufträge auch noch mit dem Solopreneur-Dasein sozusagen verknüpft. Und gerade eben, wenn man dann mal krank ist, wie es bei mir eben der Fall war, ich war ab Mitte Januar irgendwie 7 Wochen krank mit 3 Operationen. Das hat sich halt bis jetzt gezogen. Also da waren immer noch Sachen, die ich halt nicht aufgeholt hatte. Und genau, dann kommen halt wieder so Phasen, wo man einfach ständig arbeitet. Mhm. Ja.
Das wäre eigentlich schon meine nächste Frage gewesen, wie oft hast du tatsächlich freie Tage? Also kaum offensichtlich.
Ja, also das letzte Monat war schon echt arg, würde ich sagen. Aber dann wiederum muss ich schon sagen, wenn das dann wieder alles erledigt ist, ich fahre jetzt auch morgen für 16 Tage in Urlaub.
Sehr gut.
Und mache halt wirklich gar nichts oder schreibe dann halt nur so für mich, so Prosa oder so, wenn ich Bock habe. Und danach bin ich auch eine Woche in Wien und da arbeite ich auch nur 2 Tage. Also der Mai sieht jetzt wieder sehr schön aus eigentlich.
Mhm. Warum hast du dich eigentlich gegen eine Festanstellung und für Selbstständigkeit entschieden?
Das habe ich gar nicht so entschieden. Das Start-up, das ich schon mal kurz erwähnt hatte, ist tatsächlich genau zu dem Zeitpunkt pleite gegangen, als ich einen Buchvertrag angeboten bekommen habe. Und dadurch habe ich mir dann gedacht, naja, so ein Buch schreibt sich vermutlich nicht einfach so nebenbei und habe dann gesagt, ich nutze das jetzt einfach für den Start meiner Selbstständigkeit, aber ich bin da sehr naiv da dran gegangen. Es gibt ja auf Instagram sehr viele Accounts, die ihre Selbstständigkeit schon planen, schon ein Jahr vorher starten sie ihren Side-Hustle mit genauer, was weiß ich, genauen Sheets, wo sie alles eintragen und Gründungszuschuss. Ich habe das alles gar nicht gemacht. Also aus heutiger Perspektive vielleicht auch ein bisschen dumm. Ich habe einfach so Startup war zu Ende. Ich habe den ersten Vorschuss vom Buchvertrag bekommen Und davon habe ich dann mal so 3-4 Monate gelebt. Nicht gut, aber hey. Und in der Zeit zum Beispiel war ich auch wieder viel reisen, habe einen Großteil des Buchs zum Beispiel in Schweden geschrieben. Da kann man halt auch wieder sagen, okay, wow, wie hätte das ausgesehen, dieser Buchschreibprozess, wenn ich noch eine Festanstellung gehabt hätte? Also ich kenne Autorinnen, die schreiben das dann nach der Arbeit, fangen um 22 Uhr an.
Ja.
Also das weiß ich, das hätte ich nicht geschafft. So. Und dadurch war die Selbstständigkeit eigentlich nur für das Buchschreiben da und in der Zeit habe ich mich dann auch ein bisschen so mit Personal Branding beschäftigt, weil ich ja sowieso nicht mehr im Journalismus arbeiten wollte. Und genau, so hat sich das irgendwie alles entwickelt.
Warum wolltest du nicht mehr im Journalismus arbeiten?
Puh, was sage ich da jetzt? Naja,
man kann alles rausschneiden, also.
Ich weiß nicht, Journalismus, TM, ist für mich immer noch mit krassen Hierarchien verbunden, mit einer auch großen Unprofessionalität, die irgendwie durch Ego-Gehabe versucht wird zu kaschieren. Also vieles, was unprofessionell ist, wird dann irgendwie damit kompensiert, dass die Person einfach irgendeine Deutungshoheit so über dein Schaffen an den Tag legt oder so. Abgesehen mal von den unfassbar schlechten Einkommensmöglichkeiten als freie Journalistin, was man da an Texten schreiben muss in einem Monat, damit man so auf 2.500 Euro brutto kommt, kann sich jeder ausrechnen, der schon mal eine Rezension für 15 Euro angeboten bekommen hat. Also ja, das und ja, tatsächlich immer dieses Pitchen. Du bist ja total davon abhängig, dass eine andere Person einfach mit dir gut gestellt ist. Es geht viel darum, wen man kennt, mit wem man befreundet ist, gerade in Österreich. Also ich arbeite ja schon ganz lange nicht mehr im österreichischen Journalismus. In Deutschland ist es ein bisschen besser gewesen, muss ich sagen, sehr viel professioneller. Aber nichtsdestotrotz gibt es da auch so Grüppchen, so Journalistinnen Berlin und so Gruppen, wo du halt rein musst dann auf Facebook und dort werden dann die Jobs gepostet. Oder nur wenn du zu diesem Treffen eingeladen bist, lernst du dann die Chefredakteurin von kennen. Ich mag das einfach nicht. Ich möchte aufgrund meiner Leistung bezahlt werden. Leistung auch so ein problematisches Wort. Aber ich möchte bezahlt werden, weil ich gut bin und weil ich gut schreiben kann und nicht, weil ich irgendwen kenne oder weil ich irgendwo mich runtergebuckelt habe und weil ich immer, weiß nicht, es ist alles einfach falsch im Journalismus für mich.
Ja, und es ist halt dann auch, also gerade in Österreich ganz oft diese Klicken, in die man rein muss, sind dann auch ganz oft männliche Klicken.
Ja, also von denen habe ich eh nichts mitbekommen, weil ich ja nicht männlich bin. Also ich weiß gar nicht, was da noch im Hintergrund alles läuft, aber ja.
Du hast ja schon das Buch angesprochen, das heißt das Millennial Manifest, weil wir das noch nicht gesagt haben.
Genau, Werbung hier, bitte, kauft
genau,
das alle.
Genau, Werbung, kauft das Buch. Du hast, also wie bist du eigentlich zu einem Thema gekommen? Also warum hast du das Buch geschrieben, das du geschrieben hast?
Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt so 2 Jahre später. Ich habe tatsächlich vor genau 2 Jahren angefangen, so mit dieser Idee zu spielen. Und ganz viele dieser Situationen sind eben im Arbeitskontext entstanden. Das waren so Situationen, wo mir irgendwer gesagt hat, boah, Bianca, du bist aber so eine starke Frau, das hätte ich jetzt nicht von dir erwartet. Oder, naja, kannst du vielleicht ein MacBook mitbringen und ein iPhone hast du auch. Also ich habe ganz oft so Sätze genommen, die man gesagt bekommt und was da eigentlich dahinter steckt. Denn was soll starke Frau eigentlich für ein Kompliment sein? Was sind dann die anderen Frauen, die schwachen Frauen? Starke Frau zum Beispiel, eben ist mein Lieblingsbeispiel, wird oft dazu verwendet, um dir sozusagen mehr Arbeit aufzulegen, weil du hältst das ja eh aus, zum Beispiel. Man würde auch nie sagen so, ein starker Mann, außer im Zusammenhang irgendwie mit Feuerwehrmännern und Kalendern oder so.
Ja.
Diese Dinge, die mir halt aufgefallen sind, so Paradoxa im Spätkapitalismus, in der Leistungsgesellschaft. Genau, und ich habe dann immer wieder halt so 1, 2, 3, 4 Seiten zu diesen Themen geschrieben und habe gemerkt, das hängt alles irgendwie zusammen und das muss mal wer sagen, weil ich habe sowas selbst noch nicht gelesen. Ja, ich hatte kein Buch wie meines, wo mir mal gesagt wurde, hey, vielleicht bist das nicht du, die falsch ist, sondern vielleicht ist es halt auch strukturell bedingt, dass du dich in ganz vielen Arbeitskontexten einfach falsch fühlst, dass du nicht dazugehören wirst, aus welchen Gründen auch immer und vor allem dann nicht, wenn du gewisse Strapazen einfach nicht bereit bist, auf dich zu nehmen. Mhm. Und das heißt nicht, dass es zum Beispiel gar keine Festanstellung gibt, wo es nicht auch gut wäre. Aber die, die ich halt erlebt habe, die ich erlebt hatte, waren relativ grauenhaft und ich war dann auch immer sehr froh, wieder raus zu sein.
Mhm. Ja, das, also gerade Millennial Manifest war eben so ein Text, wo ich halt echt bei jedem zweiten Satz Ja schreien wollte, weil es mir so aus der Seele gesprochen hat.
Ja, und ich das war so der Sinn.
Also besonders geliebt habe ich vor allem das, was du zum Thema Arbeit schreibst, eben auch, wie du herausarbeitest, wie unmenschlich eine 40-Stunden-Woche eigentlich ist. Was aber dann irgendwie zurückbleibt, finde ich, nach dem Lesen, ist so dieses Gefühl von irgendwie ist alles scheiße. Und ja, es gibt die Möglichkeit sozusagen, sich selbstständig zu machen, das ist aber auch extrem zart. Und da hat man dann, wie du schon gesagt hast, irgendwie keine Wochenenden mehr und kann nicht in den Krankenstand gehen. Oder man hat halt diese 40-Stunden-Woche und das ist auch zart. Also nicht nur zart, sondern auch wirklich, wie du es auch beschreibst, das Menschenquälerei, das sehe ich nämlich auch so. Ja? Also ich finde, das ist viel zu großes Pensum an Arbeit. Und du beschreibst da irgendwie unsere Generation auch irgendwie als eine, für die alles in eine ökonomische Logik gezwängt wird. Also so irgendwie als die ultimativen Opfer des Neoliberalismus ein bisschen.
Ja, das sind wir, glaube ich, auf jeden Fall. Also genau, wenn du dann raus aus der Festanstellung bist, dann fangen ganz neue Probleme an, mit denen sich, glaube ich, viele noch nicht auseinandergesetzt haben. Nämlich zum Beispiel, dass sie sich halt marktkonform vermarkten müssen. So, dass sie wirklich da raus müssen mit ihrem Gesicht am besten noch und sagen, live your best life, dein Business Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Also am allerbesten finde ich dann immer diese Accounts mit so 300 Followern, die einfach anderen Selbstständigen erklären, wie sie selbstständig sein sollen. Aber als Selbstständige weiß ich mittlerweile halt auch, was für ein Hustle dahinter steckt und wie du einfach Monat für Monat darum kämpfen musst, deine Miete zu bezahlen, wenn du nicht gerade so ein Modell hast wie ich mit Steady und einen ganz fixen Auftraggeber. Dann stehst du einfach jedes Monat von vorne da und musst dich fragen, ja, was mache ich eigentlich jetzt? Und das, finde ich, ist vielleicht so das nächste Thema, über das ich schreiben werde. Also ich plane das auch schon für Juni, ein paar Beiträge, weil ich erstmal jetzt so nach 2 Jahren sagen kann, was eigentlich das Problem ist. Und das Problem ist, die Benefits des Arbeitsrechts hat man halt nicht als Selbstständige. Du bist, du bist sehr entrechtet als Mensch. Du hast keinen Urlaub, kein Krankengeld, keinen Krankenstand, gar nichts eigentlich und bist halt am unteren Ende der Nahrungskette, kannst zwar sehr viel do-it-yourself machen und dich da irgendwie verwirklichen, aber ich kenne doch wenige Selbstständige, die es länger als 2 Jahre in meinem Umfeld ausgehalten haben, auch tatsächlich wirklich selbstständig zu bleiben. Ja, ich kenne genug, die so nach 1,5 Jahren wieder in irgendeiner Redaktion sind, nach 1,5 Jahren wieder in ein Startup sind für die Content Production. Also es scheint ja was Wahres dran zu sein. Es spricht halt nur niemand drüber. Mhm. Dass auch die Selbstständigkeit zum Teil eine Riesenbelastung sein kann.
Mhm. Du hast ja in der Vorbereitung auf das Interview gemeint, dass es da jetzt so eine ganz neue Kategorie auch gibt, dann, ja, kann man sagen, Influencerinnen oder Solopreneurs auch auf Social Media, die, also erstens mal sich selbst als Personenmarke verkaufen und die auch Geld machen verkaufen. Ja. Also wie kann man möglichst schnell erfolgreich sein? Also nicht nur dieses Love Yourself, Hashtag Love Yourself, sondern auch so Hashtag Work Hard. Das ist mir so selber jetzt noch nie nicht so wirklich aufgefallen. Wahrscheinlich, weil ich nicht wirklich selbstständig bin. Es ist mir in der Podcast-Welt ein bisschen aufgefallen, aber nicht so sehr auf Instagram. Was meinst du damit genau? Kannst du das vielleicht noch genauer beschreiben, was du da meinst?
Also ich folge scheinbar, anders als du, einigen Accounts, die eben, die machen so dein Weg ins Glück, dein Podcast zu Personal Branding.
Ja, genau, solche Sachen.
Dich positionierst.
Ja. Sowas folge ich nicht, weil ich es grauenhaft finde.
Ja, genau, und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Trend vielleicht aus den USA, der darüber geschwappt ist. Da ist das Ganze ja schon viel, viel weiter. Der neue Traum vom Tellerwäscher zum Millionär lautet irgendwie von der Craigslist-Anfängerkamera zur Kondo in Hawaii-Besitzerin. Mhm. Genau, und da gibt's dann eben diese Riesen-Accounts mit 800k bis 1 Million Followern, die einfach ein Business haben, wie sie anderen Frauen erklären, wie sie erfolgreich werden und wie sie es auch so weit schaffen können. Und da frage ich mich halt auch, wie viele Selbstständige soll es geben mit Millionen Business? Also das ist ja schon rein mathematisch einfach unmöglich, dass in einer Nische so viele Frauen so erfolgreich werden, dass sie irgendwie Millionäre sind oder also Millionärinnen. Mhm. Denkst du nicht, dass das unwahrscheinlich ist?
Natürlich ist es unwahrscheinlich. Was ich mich halt auch frage, ist, ist es nicht auch eine komplette Unsichtbarmachung von Privilegien? Also auch in dem Zusammenhang mit dem, was du jetzt gesagt hast, das ist unwahrscheinlich, aber es ist auch deshalb unwahrscheinlich, weil sich die wenigsten Leute überhaupt leisten können, ihren Traum zum Beruf zu machen und die Zeit haben, das zu machen.
Genau, also es gibt ja auch so die These, dass gerade privilegiertere Kinder sozusagen die Möglichkeit nutzen, sich selbstständig zu machen oder eben Kunst zu verfolgen. Oder sie können halt auch wenig bezahlte Jobs annehmen, weil sie ja von den Eltern finanziert werden. Das sagt dir halt natürlich auch keiner. Es sagt dir keiner, oder halt nur, wenn du sehr gut befreundet bist, ja, meine Eltern haben mir halt jetzt eine Wohnung in Berlin gekauft für 1 Million Euro. Mhm. Das sagt dir halt, also das siehst du halt ja nicht, wenn du die Person auf Social Media siehst. Und ich glaube schon auch, dass es so da Strukturen gibt im Hintergrund, die man nicht sieht. Oder zum Beispiel Autorinnen gibt es auch einige, wo die einfach das Privileg genießen, einen Mann zu haben, der Anwalt ist oder so. Mhm. Und dann schreiben die halt Bücher und du fragst dich so, hey, wie kann das sein? Das sind jetzt alles keine Bestseller und trotzdem schreiben die so vor sich hin. Klar, es gibt auch die, die das alles selber schaffen. So ist es nicht. Aber ich kenne auch einige Fälle persönlich und ich habe auch schon so Studien dazu gelesen, dass, dass da im Hintergrund halt mehr abläuft, als man so auf der Instagram-Oberfläche sieht.
Mhm. Ja, ja. Und dass es halt auch ein Ausdruck von Privileg ist, dass man sich dann mal so einen 2-monatigen Writers Retreat auf Bali leisten kann und sowas.
Ja, gleichzeitig gibt es dann wieder so die These, dass gerade Instagram total niederschwellig ist und jeder kann es ja dort schaffen und quasi auch ohne Studienabschluss, dass es halt viel zugänglicher ist, was ja auch wieder stimmt. Du brauchst niemanden, der dich einstellt, ja, ja. Du kannst selber das so machen, wie du es für richtig hältst. Vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Du kannst es selber schaffen, aber halt nur, wenn du dann trotzdem richtig hart reinhackelst für 2 bis 8 Jahre, keine Ahnung wie lang ungefähr. Wann gilt es auch als du hast es geschafft? Moment, so erst wenn du diese Anzahl von Followern hast. Und gleichzeitig, die jetzt so viele Follower haben, haben zum Teil ja auch vor 7, 8 Jahren angefangen. Instagram gibt es ja schon seit 2010, glaube ich. Du schaffst es heute auch nicht mehr, dich so abzuheben, weil ich habe das Gefühl, dass da ist auch sehr viel schon abgegrast, weißt du? Es gibt halt schon jeden, also nicht jeden Account, aber es gibt schon sehr viele Accounts zu gewissen Themen, die halt groß sind und versuch jetzt halt noch jemanden von dir als Marke zu überzeugen. Die Leute sind gesättigt, die haben schon keinen Bock mehr, die ganze Zeit über Stories zu klicken. Der Sommer kommt, ich habe auch keinen Bock, mir den ganzen Scheiß anzuschauen. Also ich bin da echt schon relativ resistent und bin halt mehr auf Podcasts umgestiegen, weil ich da eben nicht so voll geballert werde die ganze Zeit mit irgendwelchen Teasern, die dann auf irgendwelche Online-Kurse verweisen oder Online-Kurse, wie man Online-Kurse macht. Also wirklich, es ist ein eigenes Business, dieses Pseudo-Female-Empowerment, be your own boss und dann am Ende gibt es Leute, die am Ende des Monats 500 Euro verdient haben, obwohl sie sich mega angestrengt haben, weil es reicht halt einfach nicht, sich anzustrengen. Du musst schon wirklich auch die totale Mentalität haben, dich da voll reinzuhängen und alles zu geben und auch noch mit allen gut zu sein, die wichtig sind in deinem Netzwerk irgendwie, dass die dich dann auch retweeten oder deine Sachen sharen. Schau dich mal um da, wie die Influencerinnen zum Teil connected sind. Das sind schon auch Beziehungen, die, weiß ich nicht, wie echt die sind halt in real life. Keine Ahnung. Ich bin da ja nicht so drin. Ich habe mich da bewusst irgendwie rausgezogen, weil ich das irgendwie eklig finde.
Warum, also du hast ja vorher schon gesprochen davon, dass es Frauen sind, die sozusagen anderen Frauen sagen oder beibringen wollen, wie sie Geld verdienen können online. Und warum glaubst du, ist dieses neue unternehmerische Selbst ein weibliches Selbst? Warum werden vor allem Frauen angesprochen?
Ich weiß nicht mal, ob es unbedingt ein weibliches ist. Aber ich glaube, also Instagram ist halt eine weibliche Plattform. Die Nutzerinnen sind vorwiegend weiblich, deshalb sind da vor allem auch eben weibliche Accounts, wenn man es so nennen will, zu sehen. Ja, es funktioniert halt gut, auch seine Körper zu inszenieren für die Brand, Es funktioniert immer noch sehr gut, wenn man normschön ist, einen Mann hat und ein Kind. Ist immer noch sehr gesellschaftlich erwünscht. Das Geschlechterbild auf Instagram hat ja jetzt diese Marie-Lisa-Stiftung herausgefunden, ist sehr veraltet und es kommen auch vor allem die weiter, die halt diese Klischees bedienen von Happy Wife, Happy Mom und so weiter. Das ist scheinbar das, was die Leute sehen wollen. Und ja, durch die visuellen Möglichkeiten der Plattform, glaube ich, geht das halt einfach ganz gut.
Mhm. Was ich besonders spannend finde, ist, gerade wenn man sich selbst sozusagen als Marke verkauft, wo da die Grenze ist zwischen der Selbstvermarktung und der Selbstausbeutung, weil es braucht ja auch sehr, sehr viel auch an emotionaler Arbeit,
ja,
um zu einer Marke werden zu können. Also dieses ständige Lächeln sozusagen.
Boah, wenn ich das schon sehe, manchmal sieht man so, weißt du, so echt gestellt lächelnde Menschen so in die Kamera, also weißt du, so dich vom Bildschirm angrinsen und ich denke mir immer nur so, das ist so gestellt und es ist nur gestellt, weil du möchtest, dass dich andere als positive Menschen wahrnehmen, dass sie dich irgendwie nett finden und sympathisch, wo ich mich auch wieder frage, ist es das, was Frauen sein müssen 2019 auf Instagram, die lächelnde Puppe irgendwie, die halt jetzt vielleicht nicht mehr nur Kleidung verkauft, sondern auch irgendwie ihre Meinung oder Haltung. Selbst dabei muss man immer noch freundlich lächeln, sonst wird man gleich getone-polished. Shoutout an Nicole Schöndorfer hier. Aber es ist doch so. Also diese Fotos, da muss ich echt cringe, wenn ich das sehe.
Ja.
Und man weiß halt, wenn man selbstständig ist, auch so die Hintergründe, dass das halt gemacht wird, damit es halt gut funktioniert. Da werden halt wirklich, das ist ja alles strategisch konzipiert, weißt du?
Mhm.
Auch das Engagement, das man irgendwie mit der Audience haben möchte, dieses Vorgaukeln von Interesse an deren Leben.
Ach ja.
Also vielleicht ist es ja auch ernst gemeint, aber wenn ich mir Podcasts anhöre von diesem Personal Branding und dann so, I really want you to live your best life, to follow your dreams, to tackle your goals. Da zitiere ich jetzt Jenna Kutcher, die ich eigentlich schon noch mag, aber es ist so, ich fühle mich halt verarscht einfach, so ein bisschen. Yeah. Ja, weißt du, was ich meine? Was war eigentlich die Frage?
Die Frage war, wo die Grenze zwischen Selbstvermarktung und Selbstausbeutung ist, auch in Bezug auf diese emotionale Arbeit, die man machen muss die ganze Zeit.
Genau, also was mir dazu noch einfällt, ist, was wirklich gut auf Instagram funktioniert, eben ist halt die komplette Ausschlachtung des Privatlebens. Die Leute interessieren sich gar nicht so sehr für deine Inhalte oder deine Haltung, die wollen eigentlich dein Privatleben. Das hat Jenna Kutcher auch recht schlau erkannt, die ist ja auch sehr erfolgreich. Und sie hat dann wirklich aber einfach strategisch begonnen, ihr Privatleben da auszustellen und wirklich ihren Husband immer zu zeigen, auch mit Küsschen und ihr Kind. Und es geht halt auf diesem Account eigentlich nur um sie als Person. Und dadurch, dass man sie quasi dann mit der Personality catcht, kaufen sie auch ihre Sachen.
Mhm.
Und diesen Twist, als ich den das erste Mal so verstanden habe, da wusste ich, dass ich damit eigentlich nicht weitermachen werde.
Yeah.
Weil ich werde mein Privatleben nicht ins Internet stellen, ich werde meine Knutschfotos dann nicht posten und ich werde nicht erzählen, wie gut oder scheiße mein Tag war, weil das will ich einfach nicht.
Mhm.
Aber damit wirst du halt groß, wenn du vor der Kamera weinst, wenn du irgendwie ganz nah die Leute an dich ranlässt. Und dann, wenn du mal was zu verkaufen hast, dann kaufen sie es auch, aber nicht wegen dem Produkt, sondern weil sie dir so sehr vertrauen als Mensch.
Mhm. Ja, aber dieses Menschen ganz nah an sich ranlassen ist ja auch natürlich inszeniert. Also was mir auch die ganze Zeit eben eingefallen ist, das hast du jetzt gerade angesprochen, sind diese ganzen Fotos von Influencerinnen, die dann irgendwie weinen und sich dabei fotografieren, wo ich mir dann immer denke, wenn ich daheim heulend sitze, ist das Letzte, was mir einfällt, dass ich mich dabei fotografiere und das irgendwie online stelle, um irgendwie Authentizität zu vermitteln. Ja, also es ist ja auch natürlich alles inszeniert.
Es gibt halt keine Authentizität, weil in dem Moment, wo du dich fotografierst beim Weinen, nutzt du ein Medium, um dich zu repräsentieren für den Fall, dass du es mal hochlädst.
Du hast, also trotzdem du Instagram ja sehr kritisch siehst, nutzt du es ja sehr für politische Inhalte. Also habe ich auch mit Nicole Schöndörfer in der Folge gesprochen. Ich habe sie gefragt, ob sie lieber Twitter oder Instagram verwendet für ihre politischen Texte und so weiter. Und sie hat dann gemeint, lieber Twitter, weil Instagram ist mehr Arbeit, weil da muss man halt immer mehr Content hochladen, weil immer ein Bild dabei und so. Und du verwendest ja eigentlich nur Insta, oder du bist gar nicht auf Twitter?
Ich bin gar nicht auf Twitter. Dazu habe ich auch eine eigene Podcast-Episode gemacht, die man sich bei mir anhören kann, weil ich Twitter einfach keinen Safe Space für Frauen finde.
Ja,
und ich einfach die persönliche Entscheidung getroffen habe, dass ich mich dem nicht aussetzen möchte. Ist mir meine Lebenszeit nicht wert. Vielleicht ist das egoistisch, aber ist so.
Ja, ich verstehe das sehr gut. Ich bin nämlich erst seit kurzem aktiv auf Twitter und finde es extrem toxisch und bin total erschrocken drüber, wie böse alle sind dort.
Ja, es ist wirklich, eine Freundin von mir hat mal das Zitat gedroppt, Twitter ist selbstverletzendes Verhalten. Mhm. Wenn ich auf der Plattform 30 Minuten bin, möchte ich mich danach wieder abduschen.
Mhm.
Und das Arge ist, dass es halt auch ohne Twitter geht.
Mhm.
Man kann auch eben auf Instagram Sachen machen. Klar, dann erreicht mir vielleicht jetzt nicht die 55-jährigen Gerhards, aber das ist mir halt auch wurscht. Also ich bin einfach nicht dafür da, Bildungsarbeit bei alten Männern zu leisten. Und ja, ich bin froh, dass es andere schon machen, die ihre Kolumnen haben und ihre Twitter-Accounts. Das ist voll wichtig, ich supporte das. Aber ich für mich selber, will das einfach nicht in meinem Leben haben und ich mache halt meinen Weg. Und der funktioniert auch. Und der funktioniert halt ohne diese ständige Misogynie, diesem ständigen Hass, wo du einfach irgendwas Lächerliches auf Twitter bringst und dann hast du einfach ein, keine Ahnung, es ist halt 100 Menschen, wo dir irgendwer sagt, dass du fett bist. Mhm. Ich meine, what the fuck einfach. Mhm. Mal abgesehen von diesen creepigen DMs, Twitter ist wirklich einfach nur ein grauenhafter Ort und außerdem ist Twitter auch Bubble wiederum.
Ja, voll.
Also du erreichst ja damit auch wieder nur selbstdarstellerische Journalisten, PR-Spezialisten und Politiker. Also ist ja jetzt auch nicht so, als ob du damit unmittelbar die Gesellschaft veränderst. Mhm. Da würde ich sogar sagen, sind auf Instagram normalere Leute unter Anführungszeichen, die einfach ihre Gänseblümchen im Garten posten und dann auch so auf meinen Account mal kommen und dann, ich kriege auch viele DMs, aber es gibt halt auch die Möglichkeit, das auszustellen, dass die Leute keine DMs schicken können. Das habe ich halt dann irgendwann gemacht, nachdem es zu viel wurde. Und damit ist das Problem halt auch erledigt. Man kann den Sticker nutzen für Questions, dass die Leute dort antworten, halt kurz und bündig. Ja, man kann schon Methoden finden, wie man Instagram nutzen kann als politische Person, ohne da ständig von ausgeloggt zu sein. Ich plane meinen Feed vor. Ich bin halt sehr organisiert und mache das alles dann, wenn ich möchte. Mhm. Das ist so für mich das wichtigste Credo. Ich möchte nicht, dass die Medien meine Stimmung beeinflussen, mein Handeln, mein Schreiben und Denken.
Mhm.
Und ich nutze sie wirklich so zielgerichtet, dass ich davon den kleinstmöglichen Schaden davon trage, sogar eher einen Nutzen habe, ganz natürlich im Sinne des Homo economicus.
Ja.
Nicht?
Ja, sehr schön. Ja, und ich finde halt, dass du das sehr meisterinnenhaft machst. Also ich kenne echt keinen Instagram-Account, so, der politische Inhalte so toll irgendwie aufbereitet wie du. Ich finde das super.
Dankeschön, war auch echt eine Menge Arbeit.
Ja, das glaube ich dir. Ja, und da sind wir ja auch schon bei der Arbeit auf Instagram, weil in deinem Buch schreibst du ja auch, also einerseits ist es ja so, dass Millennials irgendwie immer so diesen Ruf haben, dass sie faul sind und nicht arbeiten wollen. Und dann andererseits beschreibst du aber, dass sozusagen jeder Schritt, den wir tun, eigentlich zur Arbeit wird. Also weil jeder Lebensbereich noch perfekter durchorganisiert werden kann, man dabei ja noch mehr lächeln könnte, als man tut.
Mm.
Und andererseits sind wir auch die Generation, die gratis arbeitet, in der Hoffnung, irgendwann mal bezahlt zu werden. Also so, dass sozusagen die Arbeit selbst oder eine Zeile im Lebenslauf dann der Lohn für die Arbeit ist, anstatt Lohn Lohn für die Arbeit ist.
Genau.
Und ein Ausdruck davon sind halt diese Praktika, das ist der Klassiker. Aber ein zweiter Ausdruck davon ist halt, dass wir ständig auf Social Media Content gratis zur Verfügung stellen, für den wir auch bezahlt werden sollten eigentlich. Wie gehst du mit dieser Ambivalenz um, dass du jemand bist, der da sehr darauf besteht, dass er sagt, nein, meine Arbeit hat einen Wert und ich will dafür bezahlt werden, was völlig, also natürlich völlig gerechtfertigt ist und ich auch sehr, wie soll ich sagen, bewundere, dass du das so konsequent machst. Aber andererseits nutzt du halt Instagram auch sehr aktiv und das ist ja auch gratis. Also, ja.
Mhm. Also ich finde auch, dass ich da relativ radikal bin. Also ich mache einfach gar nichts mehr gratis, außer meinen Instagram-Feed und die Stories. Mhm. Das ist das Einzige, was ich noch mache. Und das sind in der Woche, schätze ich mal so, ja, zwischen 0 und 10 Stunden. Wahrscheinlich dann im Durchschnitt 5. Aber gibt auch Wochen, wo ich halt alles schon vorgeplant habe und dann nichts mehr mache wieder. Aber ansonsten, ja, bin ich sehr radikal. Ich arbeite halt nur bezahlt. Und deshalb übrigens sich für mich auch viele Angebote. Das ist halt auch einfach, weil wenn man irgendwann dann diesen Schritt halt für sich gesetzt hat, dann entscheidet man einfach so, dass man sagt, okay, ich arbeite für dich, aber nur für das Geld, das ist meine Untergrenze. Darunter lautet die Antwort einfach fix nein. Dann gibt es auch keine Debatten mehr so mit sich selber. Und ja, also das ist für mich so die Konsequenz und das funktioniert eigentlich gut. Aber klar hat man dadurch weniger Anfragen und klar hat man dadurch irgendwie so das Standing wahrscheinlich von der, die irgendwie so ein i-Tüpfelchen immer braucht. Dazu eine lustige Anekdote aus dem Journalismus. Es ist mal ein Text von mir erschienen zum Thema Frauenärzte in Berlin. Und der wurde dann auch auf einer anderen Seite hochgestellt, weil die Seite hatte so eine Kooperation. Und ich habe das entdeckt und habe dann der Redakteurin halt von der Ursprungsseite geschrieben, dass die andere Seite das halt runternehmen muss und zwar sofort, bevor die mit meinem Text Geld verdienen. Und sie hat dann so gesagt, nein, wir haben da alles richtig gemacht, der Text liegt bei uns und ich weiß halt, dass es rechtlich nicht so ist. Sie haben keine Zweitverwertungsrechte eingekauft oder sonst was. Und sie hat einfach so patzig reagiert, dass ich dann gesagt habe, gut, jetzt regle ich das halt mit meinem Anwalt. Und ich habe das natürlich auch gewonnen. Ich glaube, ich habe noch so 800 Euro für das nochmal bekommen. Weil die mussten mir halt Text dort ersetzen. Also er ist runtergekommen, dann mussten die mich für das bezahlen, dass der dort war. Und dann irgendwie noch so eine Schadenszahlung, weiß ich nicht genau, was das war. Ja, und dann hat die Redakteurin das damit begründet, also quasi, ja, Bianca, du kriegst eh immer schon die Extrawurst, jetzt reg dich nicht so auf.
Echt? Oh Gott, ja.
Und das, an dem Tag habe ich dann die Zusammenarbeit mit diesem Medium für immer beendet. Ist kein Tag bereut. Ja, aber solche Menschen sitzen halt in Machtpositionen. Und wenn jemand nicht so ist wie ich, der sich seiner Rechte nicht bewusst ist, wird er halt sagen, ja, dann ist das halt dort gelaufen. Na, ist eh super, dann haben das mehr Leute gelesen. Ja, aber die Autorinnen sind halt in der ganzen Produktionskette einfach die am georschtesten. Wirklich, also das Medium verdient mit dir Geld, dann verdient das andere Medium mit dir Geld. Was hast du bekommen? 150 bis 200 Euro und keinerlei Reichweite, weil die taggen dich ja auch nicht. Also das ist auch immer so ein Fehlglaube, dass dann nur weil du bei einem Medium irgendwas geschrieben hast, dass das was bringt für deine Karriere, bringt halt überhaupt gar nichts oft.
Und ich finde halt auch, also ich finde diese Konsequenz großartig und sehr bewundernswert und ich finde halt auch, dass es tatsächlich auch ein solidarischer Akt ist. Also das ist ja was du nicht nur für dich machst, in der Wirkung zumindest, sondern also je weniger Leute sagen, ich arbeite nicht gratis und ich arbeite nicht unter dieser oder die oder jenen Summe, desto weniger wird es auch verlangt von Leuten.
Ich unterrichte das halt auch. Ich arbeite noch an der Uni, an der Humboldt-Universität. Ich mache Kurse, auch zum Beispiel zum Einstieg in den deutschen Journalismus, weil dort gibt es zum Beispiel auch so Sachen wie Ausfallhonorar. Hat man in Österreich auch noch nie gehört. Weißt du, was das ist?
Was ist das?
Ich bin jedes Mal so schockiert.
Ich weiß es von einem Podcast, aber ich habe es selber auch noch nie gehört in Real Life.
Ja, das ist halt, du gibst deinen Text ab, dann kommt er doch nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und was macht man dann in Österreich? Ja, gar nichts. Ist halt scheiße gelaufen. Und in Deutschland kriegst du dafür aber Geld. Also du kriegst das Geld unabhängig davon, ob der Text publiziert wird oder nicht. Und das ist Standard.
Es sollte auch Standard sein, weil du die Arbeit ja schon gemacht hast.
Ja, genau, du hast sie schon gemacht, aber es ist immer noch so ein großes Ding in dieser Kreativbranche, dass du Pitches sendest oder ellenlange E-Mails mit irgendwelchen Arbeitsproben, überhaupt Arbeitsproben und dann halt nichts dafür kriegst. Und ich finde, das ist wirklich eine der schlimmsten Sachen für mich an der Selbstständigkeit, dass man so rechtlos ist. Man hat keine Rechte, man ist einfach total angewiesen auf die Gunst dieser anderen Person, ob die dir jetzt deine E-Mail beantwortet oder das Geld überweist. Und wenn nicht, musst du dir halt jedes Mal einen Anwalt nehmen.
Du hast ja auch diesen sehr mutigen Schritt gemacht, dass du den Podcast hinter eine Paywall gestellt hast.
Ja.
Warum hast du dich, also erstens mal, wo findet man den Podcast?
Dafür muss man auf steadyhq.com/de, ich glaube, wir packen das besser in die Shownotes, gehen.
Ja, voll. Und aber wir können trotzdem jetzt mal sagen,
genau, auf Steady findet man einfach meine Seite Groschenphilosophin und dort klickt man dann auf Abo abschließen oder Mitgliedschaft abschließen für 3, 5, 7 oder 14 Euro oder so im Monat. Da kann man selber entscheiden, wie viel Geld man mir geben möchte. Und dann bezahlt man das mit PayPal. Das ist dann so ein Dauerauftrag. Und unter dieser Mitgliedschaft erscheint dann ein Button mit Podcast. Und so einfach ist das. Also es sind zwei Schritte eigentlich, die passieren müssen. Und dann hat man den ganz normal unter seinen anderen Podcasts. Und zwar so lange, bis man die Mitgliedschaft halt kündigt. Und das wird auch automatisch abgedatet. Es ist halt wirklich nur dieser Schritt, dass man dafür bezahlen muss. Einmal so.
Und wie funktioniert das gut? Also sind Leute bereit, für Online-Audio-Content zu bezahlen?
Also mich unterstützen 311 Menschen zum heutigen Datum, was schon eine beachtliche Menge ist.
Ja, ja.
Und vor allem sehe ich halt den Vergleich dazu, wie viele Leute halt ihre Gratis-Podcasts machen und gar nichts damit verdienen. Ich verdiene halt jetzt monatlich schon 1.100 brutto damit und ich meine das jetzt nicht so aus geldgeiler Perspektive, wobei es auch okay ist, geldgeil zu sein, aber einfach, dass ich will halt, dass das belohnt wird, dass ich das mache finanziell, damit ich damit meine Miete zahlen kann. Und das kann ich jetzt. Ich kann meine Miete zahlen von dem. Sehr nur gut. Von meinem Instagram-Podcast und so. Ich mache halt noch andere Sachen, klar, weil es nicht ganz reicht. Aber ja, das kann ja noch wachsen. Es kann ja auch auf 1.000 Unterstützer wachsen in den nächsten Jahren. Ist ja nicht so, als ob der Trend nicht ohnehin dahin gehen würde, eher kleinere Accounts, denen man irgendwie nahesteht, so die zu supporten, als jetzt so ein Abo zu machen bei irgendeiner alteingesessenen, altbackenen Tageszeitung, die es in 5 Jahren eh nicht mehr geben wird. Machen wir uns nichts vor. Also der Medienwandel ist in vollem Gange und better watch yourselves, Gatekeeper da draußen. Keiner hat mehr auf euch gewartet jetzt.
Ich habe ja auch, also ich habe für meinen Podcast, also ich mache meinen Podcast gratis und es gibt einen Steady-Account, der eher so mäßig läuft, aber so very slow grow, so.
Ja, das liegt halt auch daran, was du weil du deinen Unterstützern halt nichts bietest, unter Anführungszeichen. Diese Freiwilligkeit funktioniert einfach nicht.
Ja, aber ich glaube...
Also wirklich, ich habe richtig gemerkt, seit ich das hinter einer Paywall habe, dass die Leute auch sagen, ja, das kriege ich dafür. Und klar, ich verstehe auch den Gedanken so, ja, aber ich will es trotzdem allen zugänglich machen, weil wissen sie, wenigstens Transfer ist wichtig, bla bla. Aber dann wird das nichts mit dem Steady-Wachstum. Also zumindest musst du dafür extrem groß sein mit deiner Reichweite, dass so viel zusammenkommen, die einfach sagen, ja, passt, weil ich die so cool finde. Der Großteil wird nicht dazu bereit sein, nämlich 95%. Das ist so die Statistik von Steady.
Die Sache ist halt die, also du hast ja sozusagen deinen Steady-Account und deinen Podcast begonnen schon mit einem Namen, weißt du? Und ich habe halt... ich hatte keinen Namen, als ich begonnen habe. Du warst vorher schon als Journalistin tätig und ich glaube, das ist dann auch einfacher, Leute dazu kriegen, für den Content, den man macht, zu bezahlen, wenn Leute schon wissen, dass sie guten Content kriegen. Bei mir wusste das halt niemand so wirklich.
Ach so, ja, okay. Na gut, das stimmt dann natürlich. Ja. Ja, genau. Am Anfang ist es halt sowieso schwieriger, weil einfach, genau, wieso sollten die für eine Paywall zahlen, wenn die nicht wissen, was dahinter ist? Du musst ihnen halt schon irgendwas geben, was sie schon mal irgendwie einordnen können. Aber ja, da sind wir wieder bei dem Problem dieser Vermarktbarkeit seiner selbst. Du musst halt groß werden, damit das Ganze überhaupt funktioniert und langfristig funktioniert.
Und das impliziert fast immer ziemlich lang Gratisarbeit.
Ja, ist auch so. Ich habe ja nicht, ich habe ja nicht immer bezahlt gearbeitet. Also ich habe, sicher so 2,5 oder 3 Jahre komplett gratis das alles gemacht. Mein Content, meinen Blog. Ja, erst seit Juli ist das alles so, dass es halt wirklich finanziell sich auszahlt.
Diese Unternehmerinnen, von denen du vorher gesprochen hast, das kommt ja auch irgendwie so daher mit so einem Pseudo-Feminismus immer, so dieses Empowerment, das irgendwie Feminismus ersetzt.
Ja, was soll das eigentlich sein, dieses Empowerment? Was ist das überhaupt?
Na, ich verstehe es halt als sozusagen eine Arbeit, also das Individuum arbeitet an sich selbst, und nicht an den Strukturen. So.
Ja, genau. Also ich hinterfrage halt auch diese Begrifflichkeiten. Was bedeutet eigentlich I empower irgendwen? Ja, es kann heißen, ich unterstütze dich, dass du das machst, was du machst. Aber wie machst du das, was du machst? Also gut, also weiß ich nicht. Dann empower ich halt wen, der dann nachher trotzdem prekär arbeitet. Super. Also, weißt du, das System ist einfach broken. Ich denke dann halt immer schon so einen Schritt weiter. Gut, dann habe ich jetzt jemandem dazu weitergeholfen, dass die Person irgendwo Fuß fasst. Aber das ist dann, wenn es dann eine Branche ist, wo man einfach so wenig Anerkennung bekommt, wenig Lob, wenig Dankbarkeit und auch noch mit Hass im Netz konfrontiert ist die ganze Zeit, wäre es dann nicht gescheiter, eigentlich vorher schon ein bisschen aufzuklären, auf was sich die Menschen einlassen müssen, und zwar bewusst, statt diesen Traum noch zu verkaufen vom Journalistinnen sein und Autorinnen sein und irgendwie groß immer nur von Preisverleihungen zu Insta-Storyen.
Ich habe halt das Gefühl, dass eben dieses Empowerment ganz oft sowieso nur an der Oberfläche stattfindet, also dass es sich schon darin erschöpft, dass man sozusagen durch die Welt geht und sich sagt, dass man eine starke Frau ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, das fand ich jetzt witzig. Ja, genau, mit dem Mindset muss ich auch wahrscheinlich aufwachen, damit ich nicht mehr so verbittert bin.
Dass du eine starke Frau bist.
Ja, genau.
Was ich auch noch interessant finde, das zieht sich halt auch durch ganz viele Sachen, über die wir schon geredet haben heute, gibt es vor allem auch in unserer Generation so eine total verschwimmende Grenze zwischen Selbstständigkeit und Angestelltsein. Und da gibt es ganz viele verschiedene Ebenen. Einerseits wird eben von Menschen in einer Anstellung auch immer mehr Identifikation mit ihrem Job verlangt, obwohl sie ja für jemanden arbeiten und für den Erfolg anderer und für die Projekte anderer. Also Stichwort, du hast es schon gesagt, nimm doch bitte deinen eigenen Laptop mit. Gleichzeitig hat es auch eine sehr faktische ökonomische Ebene, weil ja auch immer, es gibt immer mehr Scheinselbstständigkeiten, Leute, die in sehr prekären Verhältnissen arbeiten und trotzdem quasi so selbstständig sind. Und über all dem steht so irgendwie dieser absurde, naive, neoliberale oder liberale Gedanke, dass Arbeit irgendwie Selbstverwirklichung ist. Also man soll halt möglichst vollständig in seinem Job aufgehen, bis halt nichts mehr überbleibt von einem.
Ja.
Weil wozu lebt man denn, wenn man nicht für die ultimative Selbstverwirklichung in der Arbeit lebt, so quasi.
Genau. Ich glaube, da kann man sich so Red Flags auch bei Stellenausschreibungen vielleicht ansehen. Wenn da steht, wir sind ein junges, dynamisches Team, Feierabendbier ist dabei, Obst auch und außerdem stehen wir gemeinsam für eine Vision und es ist mehr als nur Arbeit, dann ist das vielleicht schon wieder nicht der richtige Ort für einen selbst. Ja. Kann ja sein, dass es manche Menschen gibt, die da total drin aufgehen. Dann ist das für die auch genau das Richtige, wenn sie sich damit überidentifizieren. Und die wollen auch Teil einer gemeinsamen Vision sein und alle dasselbe T-Shirt tragen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es gibt auch Jobs, die kann man wirklich als Jobs betrachten. Also das gibt es da draußen. Mhm. Und der Unterschied liegt halt wahrscheinlich darin, ob man das findet. So. Ist ja nicht so einfach. Mhm. Man geht ja nicht da raus und geht in alle Firmen rein und fragt, hallo, werde ich hier noch ein Privatleben haben oder sind wir dann alle eine große Familie?
Und rufst du mich um 9 am Abend an?
Genau, oder kriege ich noch um 21.30 Uhr eine Nachricht im Slack? So was habe ich auch immer geliebt. Mhm. Also es gibt auch Arbeitsplätze, wo zum Beispiel kein Slack verwendet wird. Es gibt Arbeitsplätze, wo die Leute um 5:30 nach Hause gehen und da keine analogen Feierfotos an der Wand hängen. Gibt's ja alles. Aber wie gesagt, man kann halt vielleicht bei den Stellenausschreibungen ein bisschen schauen und auch immer bei den Bewerbungsgesprächen. Mhm. Ich finde, bei Bewerbungsgesprächen oder auch mal Probearbeiten vereinbaren ist relativ häufig in Deutschland. Da sieht man sehr gut die Stimmung und man sieht dann auch, ob es einen argen Konkurrenzdruck gibt, weil ständig jemand durch den Raum schreit, was für eine geile Idee er jetzt hat, dass der Chef das ja bemerkt. Also dieses Overperformen. Mhm. Bin ja dafür, dass jeder nur 75% performt.
Auch aus Solidarität.
Ja, aus Solidarität nur 75% performen. Dazu habe ich auch ein Kapitel im Buch.
Ja.
Ich finde das echt schwierig, so dass halt dieses, dass das so verlangt wird, dass du dich mit der Unternehmensmarke so komplett identifiziert. Was ist, wenn du halt einfach keine andere Wahl hattest, als diesen Job jetzt anzunehmen, weil es wurde dir halt leider nur einer in genau dieser Redaktion oder so vor, also nur da war es möglich. Sowas mache ich halt nicht. Also das kann nur ich jetzt sagen. Mhm. Das ist halt meine Antwort darauf. So.
Ich habe gestern auch noch ein bisschen Laura Wiesberg gelesen. Die kommt nämlich bald auch als Gast. Und die hat in ihrem Buch auch ein Kapitel zum Thema Arbeit. Und da schreibt sie auch, dass es sozusagen mittlerweile fast schon als Versagen gilt, wenn ich einfach einen Job habe, um einen Job zu haben. Einfach um Geld zu verdienen, damit ich meine Miete zahlen kann und dann die Selbstverwirklichung woanders mache.
Ich weiß nicht, warum das als etwas Negatives gesehen wird, einfach nur einen Job zu haben. Ich finde es mittlerweile etwas eher Positives, weil man sich dadurch ja auch sehr viel Leistungsdruck innerhalb des Spätkapitalismus entzieht. Du musst dich, wenn du einen nur ganz normalen Job hast, halt eben nicht ständig selbst vermarkten. Du musst nicht immer auf den wichtigsten Konferenzen sein. Du musst nicht so ein komisches Netzwerk pflegen, mit dem du eh abends nichts trinken gehen willst. Du musst halt auch ganz viele Sachen dann nicht tun. Und ja, du hast dann vielleicht auch nicht die größte Promotion deiner tollen Produkte in irgendeiner Insta-Story. Aber ich weiß halt nicht, ob dieser Preis, den man dafür zahlen muss, um dieses quasi Corporate-Ladder-Leben zu führen, um da weiterzukommen, ob der immer irgendwie gerechtfertigt ist. Und ich glaube, für viele Menschen wurde das halt so eingetrichtert, dieses Karrieredenken, so du bist dann jemand, und die definieren sich dann halt auch krass darüber. Aber wer ist man abseits seines Berufs?
Ich finde halt auch, das ist dann immer eine ständige ständige Grenzüberschreitung. So. Wenn man von einem verlangt wird, dass man sich ständig identifiziert mit dem Job, den man hat. Und
am besten noch das Logo irgendwie aufklebt auf sein MacBook. Und allen irgendwie so erzählt, wie super es ist, und am besten einfach noch alle Artikel teilen in seinem Twitter. Da kann ich mich auch erinnern, dass das halt in der Redaktion echt immer so verlangt wurde, dass man seinen eigenen Stuff auch teilt. Und auch da wieder wollte halt die Redaktion nur von der eigenen Reichweite profitieren.
Ja, klar.
Also das ist ja, dann werden Leute zum Teil halt angestellt schon wegen ihrer Reichweite auf Twitter. Mhm. Also ja, ist ja so. Die sind ja halt schon wer, und dann will man die halt haben, und dann will man sich da auch das Image vielleicht ein bisschen als ein progressiveres Medium oder was auch immer erkaufen mit dieser Anstellung dieser einen Person. Deshalb bedingt sich das alles ja so gegenseitig. Wenn du schon gut bist in deiner Selbstausbeutung und in deiner Selbstpräsentation, dann wollen die anderen auch noch davon profitieren. Wenn du das selber schon geschafft hast für dich, dann wollen sie nämlich ein Stück vom Kuchen.
Ja, wenn du halt schon vorher Arbeit reingebuttert hast und irgendwie vielleicht auch gratis gearbeitet hast dafür, dann
Du bist halt vorher schon wer, und das hat Mary Andrews auf Instagram so schön geschrieben, die ganzen Absagen, die sie bekommen hat, wie sie ihr Buch veröffentlichen wollte, als sie noch nicht 1 Million Follower hatte. Da haben manche echt so geschrieben, du kannst auf uns zurückkommen, wenn du schon mehr Reach hast, wenn du schon für wen publiziert hast. Ja, also du musst für wen publiziert haben, damit andere dich publizieren. What the fuck?
Ja, eine Sache, die ich auch sehr geil gefunden habe, es war vor kurzem ein Artikel im Standard, ich kann das jetzt nicht mehr ganz genauso wiedergeben, aber ich werde es in den Shownotes posten. Das war ein Artikel, wo es darum ging, in so Bewerbungssituationen, da wurden Leute gefragt, also ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen wurden gefragt, was den ArbeitnehmerInnen wichtig ist am Job. Und die ArbeitgeberInnen haben total überschätzt, wie wichtig die Identifikation ist mit dem Job. Die haben gemeint, ja, die Leute wollen hauptsächlich für eine tolle Firma arbeiten. Und die ArbeitnehmerInnen haben gesagt, ja, es geht ihnen hauptsächlich darum, dass sie halt einfach Geld verdienen.
Ja, das ist auch witzig bei Bewerbungsgesprächen. Ich hatte das auch schon mal, dass mich wer gefragt hat, ja, und warum wollen sie ihren Kurs ausgerechnet an unserer Fachhochschule unterrichten? Und ich habe dann mir irgendwas aus den Fingern gesaugt, und dann aber habe ich so gleich 10 Minuten später habe ich bei dem Gespräch auch schon gesagt, dass ich den Job nicht nehme, und bin gegangen, weil die so furchtbar gezahlt haben. Aber das war schon der erste Red Flag, und dann war auch noch die Bezahlung furchtbar schlecht. Und ist halt auch, finde ich, irgendwo ein Red Flag in einem Bewerbungsgespräch, wenn sie fragen, warum ausgerechnet wir. Und diese ganze Lebenserfahrung, die ich erst sammeln musste, um mich halt für die richtigen Auftraggeber quasi aufzusparen oder nur eine Festanstellung zu nehmen, wo die mich beim Bewerbungsgespräch nicht schon irgendwie grillen oder nicht schon irgendwie halb sexistisch beleidigen oder was weiß ich, was es alles gibt. Das hat halt ewig lang gedauert. Aber ich glaube, mittlerweile bin ich schon in der Lage, ganz gute Entscheidungen zu treffen. Ja. Endlich.
Ja.
Und ich glaube, dass viele Menschen auch davon lernen können, wenn sie zum Beispiel mein Buch lesen oder wenn sie sich mit dem auseinandersetzen, was eigentlich ihnen gesagt wird, so von Vorgesetzten. Was sind das eigentlich für orge Aussagen manchmal? Oder was bedeutet das, wenn du auf deine Arbeit auch nie auch nur einmal ein einziges Lob bekommst, so, sondern es einfach erwartet wird, und quasi keine Kritik ist eh schon Lob genug.
Ja.
So.
Ja. Ich hatte letztens auch ein witziges so ein Cartoon, also Comic-Dings gesehen. Es war auch eine Bewerbung, und die eine Person fragt halt, warum willst du ausgerechnet hier arbeiten? Und die Antwort ist, I'm very passionate about not starving to death. Das fand ich sehr gut.
Ja, genau das halt.
Ja. Das ist so. Aber ja, also ich fand den Buch nach deinem Podcast sehr, ich will jetzt nicht das Wort empowern verwenden, weil es ein grausliches Wort ist. Aber es macht sehr viel Mut, finde ich, auch für sich selbst einzustehen und irgendwie auch was zu verlangen für die eigene Arbeit. Und ich habe ja, es bringt mich regelmäßig irgendwie zum Nachdenken drüber, warum ich das mache, was ich mache und wie und ja.
Warum machst du das, was du machst?
Was ich mache? Mhm. Diesen Podcast zum Beispiel.
Ja, warum machst du das?
Ich mache das, weil ich es wichtig fand, dass, also dieser Podcast entstand ursprünglich so aus einer Frustration heraus, als wir eine neue Regierung bekommen haben in Österreich.
Mhm. Und immer ein guter Antrieb zur Veränderung. Genau, Wut ja. und Frustration genau. ist wirklich so.
Genau, na, es ist witzig, weil ich habe ja zwei feministische Podcasts und der englischsprachige, der ist entstanden, nachdem Trump Präsident wurde und der deutschsprachige jetzt, nachdem ÖVP, FPÖ ja. in der Regierung waren. Und ich habe mir gedacht, man muss einfach mehr irgendwie so feministische Gegenöffentlichkeit schaffen. Und ich merke halt aber auch die ganze Zeit, wie viel Arbeit es ist. Und wie zart es ist, gratis zu arbeiten. Wenn man ich bin 20 Stunden angestellt und mache noch mein Doktorat fertig und gleichzeitig mache ich halt diese Podcasts. Und es ist halt schon sehr viel alles. Und ich finde halt, dass das, was du schreibst und besprichst auch in deinem Podcast, ist halt immer wieder so, regt mich halt immer wieder an, nachzudenken, ob das richtig ist, das gratis zu machen, einfach. Auch in einem feministischen Sinne.
Ja, ich glaube auch so, mit 20 Stunden ist ja quasi auch noch nicht ausgesorgt finanziell. Da könnte auf jeden Fall genau, noch ein bisschen Geld rumkommen für deine Arbeit. Aber an und für sich, danke schön erstmal fürs Kompliment. Ich bin dann immer so, weil weißt du, man steht ja morgens nicht auf oder ich stehe morgens nicht auf und denke mir so, wow, was bist du für eine mutmachende Person oder so. Oder so finde ich das immer urschön, dass das ja doch irgendwie, weil mir ist meine Arbeit auch wichtig, so sehr ich halt das alles auch kritisiere, weil ich eben genau deshalb das alles angefangen habe, um zu zeigen, dass es auch anders geht und um irgendwie kritische Stimmen auch vor das Mikro zu holen. Weil ich halt auch geglaubt habe, dass es fehlt, genauso wie ich finde, dass dein Podcast gefehlt hat in der österreichischen Podcast-Landschaft. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, genau, also das den eigenen Impact oder so zu spüren durch andere ist, finde ich, schon eine schöne Sache. Und ja, das ist ja auch so ein Schneeballeffekt, dass andere dadurch infiziert werden und dadurch hilft es ja dann am Ende allen Frauen.
Genau.
So, dass sie vielleicht besser bezahlt werden oder halt sich so Sachen einfach nicht mehr aussetzen. Weil wenn dann nur eine Person ist, die irgendwie das macht, was du nicht machst und deshalb den Job bekommt, ist das halt einfach leider ärgerlich. Aber das ist halt, glaube ich, trotzdem immer noch oft die Praxis. Also man sieht es ja doch gerade im Journalismus immer wieder, dass die weiterkommen, die sich extrem anbiedern und komplett runterbuckeln und komplett überidentifizieren. Die kommen halt weiter und die kriegen halt die Stellen. So. Aber ja, Journalismus ist ja auch ein Beruf mit Leidenschaft. Das per se schließt den ja eigentlich schon aus für mich.
Dasselbe ist es auch, also was ich auch sehr stark mitkriege, weil ich wollte halt zuerst irgendwie eine akademische Karriere einschlagen. Und da ist es ja irgendwie noch ein bisschen schlimmer und ich kriege das jetzt halt mit von den Leuten, die...
Echt? Dann bin ich ja froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich habe auch über einen Doktor überlegt und dann habe ich halt ganz viel schlimme Sachen gehört.
Naja, also es macht wahrscheinlich auch einen Unterschied, wo man ist. Also in Österreich ist es auf jeden Fall nicht lustig, weil da bist du halt auch dann meistens für 30 Stunden angestellt und arbeitest halt irgendwie 60.
Und ja, genau das. Ja. Das ist in Deutschland aber auch so.
Und du musst halt einfach total viel gratis arbeiten in der Hoffnung darauf, dass du irgendwann mal eine fixe Anstellung kriegst und nicht nur diese blöden Kettenverträge die ganze Zeit. Und es gibt irgendwie so eine Stelle für 100 Leute und du musst dich auf jeden Fall auf dem Weg dorthin mit den richtigen Leuten anfreunden, weil sonst kannst du es gleich vergessen, weil es ist klar, wer was kriegt.
Oh Gott.
Also ich habe das in Österreich irgendwie ganz schlimm mitgekriegt.
Also du machst deinen Doktor so einfach,
deshalb, also,
ohne Stelle.
Genau, also deshalb arbeite ich 20 Stunden nebenbei noch und dann der Doktor und genau.
Ja.
Also ich hatte ein Stipendium, aber das war halt auch so ein, also es war halt nur 18 Monate und es ist halt auch so keine Krankenversicherung, bla bla bla. Also es war halt wirklich ein Stipendium einfach nur und ein Fellowship und kein Einkommen. Ja. Und deshalb, also das ist einer der Gründe, warum mir das Buch so aus dem Herzen spricht, weil ich halt irgendwie es gelesen habe, als ich gerade eine neue Einstellung eben begonnen habe, nachdem das Stipendium ausgelaufen ist und einfach mitgekriegt habe, wie alles rundherum einfach scheiße ist. Also auch die Leute, die dann irgendwie Jobs an der Uni haben, leiden einfach total drunter. Und es ist einfach gerade diese Jobs für Leute, die halt irgendwie einen Studienabschluss haben, egal ob es jetzt im Journalismus ist oder in der Wissenschaft, sind halt oft auch extrem ausbeuterisch. Und zwar mit sehr viel Prestige verbunden oft, aber was bringt dir das?
Ja, das frage ich mich auch. Also deshalb habe ich mich persönlich halt auch schon mega davon distanziert, irgendwelche prestigeträchtigen Sachen noch zu machen. Mhm. Außer vielleicht die Lehre da an der HU. Aber ja, das sind auch so Kettenverträge. Genau. Und auch, ja, das ist das Traurige eigentlich, wozu hat man dann studiert? Die Frage ist halt irgendwann dann auch berechtigt. Mhm. Oder hätte man was anderes studieren sollen? Ich glaube, das fragt sich jeder Geisteswissenschaftler mal, nachdem er irgendwo Akten sortiert hat in seinem Praktikum oder nachdem er Fließbandarbeit erledigt hat, ohne irgendeine Form von Gehirnarbeit.
Und was man auch dazu sagen muss, ist, das hat dann aber schon auch eine gegenderte Komponente, weil ich habe schon das Gefühl, dass es jungen Männern dann einfacher fällt, in diese Kreise zu kommen, wo sie dann wirklich sozusagen die Karriereleiter nach oben steigen als Frauen.
Ja, oder dass sie einfach beim ersten Buchvertrag das Doppelte kriegen wie eine Frau. Habe ich auch schon gehört, war ich echt sehr überrascht drüber. Und auch kein bekannter Name. Also, why though? Why?
Weil man.
Ich weiß es wirklich nicht, was da im Hintergrund alles abläuft. Aber ich sehe hier schon auch Männer im Journalismus strugglen, gerade Jüngere. Also, dass die auch mit denselben, ja, irgendwie Traditionen brechen wollen, die ich auch kritisiere, die halt auch neue Sachen machen wollen. Aber du kommst halt als Mann vielleicht auch nur weiter, wenn du halt immer noch dieses machistische, männerbündlerische hast. Wenn du aber eher so ein schüchterner Intellektueller bist, der es lieber im Kammerl schreibt, weiß ich nicht, ob du dann für die klassische "Ich bin eine wichtige Person" Medienkarriere geeignet bist. Oder was ist, wenn du kein Bier trinkst als Mann oder so? Weißt du, wenn du einfach kein Alkohol trinkst, vegan isst und so, bist du in Österreich wahrscheinlich auch gleich sofort abgeschrieben.
Ja, ich weiß nicht.
Keine Ahnung, oder du musst bei Weiß anfangen. Aber habe ja gehört, das hat sich auch erledigt letztes Jahr.
Ja, ich glaube, das ist auch vorbei. Ja, nein, ich habe mir schon, also das ist mir schon klar, aber ich glaube schon, dass bei Frauen halt dann nochmal andere Aspekte noch dazukommen, weil es halt auch strukturell anders ist. Also die, ja.
Ja, also sicher gibt es Misogynie im Journalismus, sicher. Also, aber meinst du jetzt in Bezug auf, wie weit die kommen in der Hierarchie so?
Erstens das, ja, und zweitens auch, weil sie halt dann auch gesellschaftlich strukturell dann auch noch oft, weiß ich nicht, also auch ganz klassisch, wenn Frauen 75% der Hausarbeit machen, haben sie auch weniger Zeit für die Karriere.
Ja,
also,
solche Dinge.
Ich glaube schon, also es spielt da, glaube ich, sehr viel zusammen, was es Frauen dann nochmal ein Stück schwieriger macht als Männer. Und ich weiß es jetzt nicht aus dem Journalismus, ich kriege es halt mit aus der Wissenschaft.
Ach so, ja, naja, man muss nochmal schauen, wie viel Anchor-Women so über 50 sind. Oder über 60 und dann drehst du ZDF auf, die Mediathek, und es ist ein ganzer Balken nach Balken, wo nur irgendwie alte Männer irgendwelche Diskussionsrunden halten oder darin sitzen. Und ORF-Mediathek ist ja nicht viel anders.
Oder Feuilletons.
Boah, Feuilletons habe ich letztens eh auf Instagram gepostet. Ja, ja. Die Kommentare bei der FAZ waren einfach so 15 alte weiße Männer hintereinander. Alle haben es irgendwie Reinhard, Wolfgang, alle so klassisch deutsche Nachnamen. Alle haben auch gleich ausgeschaut. Ich habe gedacht, das sind dieselben schon, wenn ich dann den fünften Dings gepostet habe. Ich musste schauen, habe ich jetzt noch einmal dasselbe gepostet?
Ja.
Also einerseits so die von uns vernommene Veränderung in der Gesellschaft, die wir auch mitgestalten, und dann auf der anderen Seite eben noch diese Männergarde, die da eigentlich noch so wacht bis zur Pension und die sich auch irgendwie scheinbar, bei denen haben die Verträge irgendwie schon noch gereicht, dass das Festanstellungen wurden und alles. Es kommt ja aus einer ganz anderen Zeit und die sind halt safe, während wir Millennials halt schon wirklich die Generation Arschkarte irgendwo sind. Wir sind einfach einen Tick zu spät geboren und dann wieder nicht spät genug, um komplett auf diese Prestige-Sachen zu scheißen wie Gen Z. Ja. Die sind ja schon irgendwie viel weiter. Die haben aus unseren Fehlern zum Teil schon gelernt und machen, irgendwo habe ich mal einen Artikel gelesen, dass die gar nicht mehr auf Karriere aus sind. Also einfach gar nicht mehr. Und lieber eine Ausbildung machen oder so. Weiß ich nicht. Gibt sicher solche und solche, aber wie die Gen Z dann noch konkret am Arbeitsmarkt agieren wird, da brauchen wir ja schon noch 10 Jahre, um da ausführliche Studien, glaube ich, dazu zu haben.
Wir haben jetzt sehr viel querbeet gesprochen über alles Mögliche. Gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest in Bezug auf die Themen, die wir besprochen haben?
Nein, ich glaube, da war eigentlich wirklich alles so dabei, was ich sagen wollte auch. Ist echt gut, ja. Mhm. Mir fällt auch echt nichts mehr ein. Also ich glaube, weiß nicht, vielleicht sage ich noch was Empowerndes zum Schluss. Sowas wie Know Your Worth, Trust Yourself.
Trust Your Gut.
Trust Your Gut and you will guide other women to their most best
self.
Genau, das noch.
Cool.
Ja, oder?
Wo findet man noch? Ja.
Ja, oder, nein, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Egal.
Okay. Magst du noch mal sagen, wo man deinen Blog findet?
Ja, auf www.groschenphilosophin.at, auf Instagram @groschenphilosophin und Steady findet ihr auf meinem Blog verlinkt. Genau, und wenn ihr mich für andere Aufträge buchen wollt oder so, www.jankowska.de. Ich mache auch Mentorings, ich mache Social Media Konzeption, solche Dinge. Genau.
Sehr cool. Dankeschön, Bianca.
Dankeschön für das ausführliche Gespräch hier und mal sehen, ob ich sehr viel Blödsinn geredet habe, wenn ich es mir
Nein,
dann
hast du nicht.
Anhöre.
Hast du nicht.
Okay.
Dankeschön.
Danke, ciao.
Vielen lieben Dank, Bianca, für das Interview und danke an euch fürs Zuhören. Bianca findet ihr unter groschenphilosophin.at oder auf Instagram @groschenphilosophin. Ihr Podcast heißt Badass by Nature und den könnt ihr hören, wenn ihr auf Steady geht. steadyhq.com/groschenphilosophin. Und ich kann auch sehr empfehlen, das zu tun, denn er ist super. Alle Links findet ihr außerdem natürlich in den Shownotes. Große Töchter findet ihr im Internet auf www.großetöchter-podcast.at. Ihr findet Große Töchter außerdem auf Facebook, auf Instagram. Ich bin dort überall @FrauFrasel. Und ihr könnt Große Töchter natürlich auch unterstützen auf steadyhq.com/großetöchterpodcast. Und auch all diese Links findet ihr in den Shownotes. Wählen gehen nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.